Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias.
Andreas, heute haben wir wieder eine Folge mit einem Gast und wir sprechen über das Thema Operational Excellence. Das ist ja zunehmend na, ich möchte nicht sagen ein Buzzword, aber wenn es der Wirtschaft nicht ganz so dolle geht und die Firmen etwas darauf achten müssen, dann schauen sie natürlich halt eben auf ihre Prozesse, auf das, was sie operativ treiben. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend jemanden zu Gast bei uns haben, der uns über das Thema Operational Excellence bei Maersk etwas erzählen wird. Insofern, guten Abend, Thilo Bobel.
Servus, hi.
Thilo, ich habe es gerade schon verraten. Du bist unter anderem oder beziehungsweise du bist bei Maersk, hast aber auch einen gewissen Vorlauf, hast diverse Unternehmen vorher von innen gesehen. Magst du dich vielleicht unseren Hörern bitte einmal ein bisschen vorstellen und erklären, wie du zu der Operational Excellence gekommen bist?
Sehr gerne. Also erstmal freue ich mich tierisch, dass wir zusammengefunden haben. War auch ehrlicherweise ganz knapp, weil ich war heute mit Kochen dran und habe dann meine Teenies schnell noch zum Meckes ausgeführt. Und das wurde irgendwie eng, aber ich habe es geschafft. Daher freue ich mich, hier zu sein. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Also das klingt jetzt auch, das ist Tatsache ein blöder Übergang mit Meckes. Ich habe Tatsache in jungen Jahren, als ich mein Abitur finanzieren durfte, bei Meckes gearbeitet, ja. Bei McDonald's, schön am Schalter, schön in der Küche, alles gemacht. Und ich war damals schon fasziniert von eigentlich, wie kriegst du es eigentlich hin, so kleine Prozessschritte zu optimieren, dass das alles synchron ist, dass alles im Flow ist, dass du am Ende den Takt hast. Und davon war ich damals begeistert, ohne zu wissen, was dahinter steckt, ohne zu wissen, dass da sogar das fast schon wissenschaftlich in alle möglichen Richtungen studierbar ist. Und im Laufe denn der vielen Jahre des Ausprobierens, auch des Studiums und später der Jobs, habe ich dann immer mehr irgendwo die Leidenschaft dahin gefunden, wie kann ich eigentlich wirklich so einen Prozess verbessern? Und vor allem das dann auch ausprobieren dürfen, in, ich denke mal, unterschiedlichen Industrien. Wie du gesagt hast, ich war bei ein paar Arbeitgebern schon, habe mir das angeschaut, zunächst in der Dienstleistung, dann irgendwann lange im E-Commerce unterwegs gewesen. Im amerikanischen, bei deinem Online-Händler des Vertrauens, dann habe ich einfach gedacht, irgendwann, du musst noch mal ein bisschen so in den größeren deutschen Wholesale oder besser gesagt fast schon Automotive-Zulieferbereich, dann sogar noch irgendwann zum Manufacturer mehr Richtung Kindersitze gegangen und letzten Endes doch immer wieder festgestellt, dass das macht super Spaß, egal wo du eintauchst, in welches Thema oder in welche Firma, dass die Methodik ist dann doch irgendwo relativ ähnlich und am Ende geht es nur um eine Sache. Wie kriegst du einen Mitarbeiter, der Experte ist, nicht ich bin der Experte, aber wie kriegst du einen Mitarbeiter, der wirklich Experte für seinen Prozess ist, methodisch begleitet, weil er vielleicht den Methodenbaukasten nicht hat, und Tatsache noch mehr rauszufinden, wie kann ich jetzt den Prozess, den er tagtäglich macht, optimieren? Und optimieren heißt für mich eigentlich nur, nimm mir die Barrieren weg. Was stört ihn eigentlich den ganzen Tag und was nervt ihn, um diesen Prozess zu verführen? Ja, und so bin ich dann irgendwann Tatsache zu Maersk gekommen, um das Ganze auch nochmal auf einer größeren Skala machen zu dürfen.
Ja, Maersk wurde 1904 gegründet. Wir haben so ein bisschen im Vorfeld geguckt, was da gut passt, und war lange die größte Containerreederei der Welt. Und jetzt erzählst du, optimieren bis auf den kleinsten Schritt. Was bedeutet es denn für dich an so einem Riesendampfer, wieder so das abgedroschene wahrscheinlich Schlagwort auch, Operational Excellence auszuführen? Also für dich, für dein Team, was heißt das für euch, wenn da so eine sehr lange Historie dahinter steht?
Ja, das ist Tatsache wirklich sehr spannend, wenn man natürlich zurückschaut in diese lange dänische Tradition, die jetzt seit Jahren schon eine relativ große Transformation ja, vornimmt. Eine relativ große Transformation, denn irgendwann hat das Unternehmen eigentlich entschieden vor vielen Jahren, oder vor vielen Jahren, vor ein paar Jahren, dass man so ein bisschen das klassische Geschäft verlässt. Weil das klassische nur Seefrachtgeschäft und dazu noch sehr viel Ölgeschäft, also sehr viel eigene Bohrinseln etc., das war alles sehr, sehr extrem volatil. Das merken wir heute noch, ja, wenn wir schauen, was in der Corona-Zeit für Seefrachtraten abgerufen wurden, wo die denn dann wieder hingesprungen sind, wo die davor waren. Das ist so ein volatiles Geschäft. Man wollte da ein bisschen eher ein nachhaltiges, langfristiges Business aufbauen und hat sich dann entschieden, globaler Integrator zu werden, also am Ende den großen Kunden, den großen Fashion-Unternehmen der Welt oder anderen, einfach die Supply Chain zu managen, wir sagen immer von der Factory zur Couch, also wirklich die komplette Supply Chain anzubieten. Und das hieß wiederum dann natürlich auch viele Sachen dazu holen zum Unternehmen, die vielleicht gar nicht im Kerngeschäft vorher waren. Und das ist natürlich vor allem viel im Logistik- und Servicebereich. der inzwischen schon relativ viel bei uns ausmacht. Also wenn man so sagen, ich glaube, letztes Jahr waren wir irgendwo bei rund ein bisschen mehr als 50 Milliarden Dollar Umsatz und davon hat 15 Milliarden Logistik und Service. Also klar, Ocean, Seefahrt ist noch viel, aber Logistik Service nimmt immer mehr zu. Und hier kommt die Komplexität eigentlich und das ist halt das, wo wir Operations Excellence brauchen. Am Ende ist Operations Excellence eine Kulturfrage. Ja? Wie kriegst du das in jeden Mitarbeiter rein, dass es wirklich Part deiner DNA schon fast ist, dass du halt permanent dich verbessern willst? Das war auch bei Maersk als Däne sicherlich hier und da immer mit drin, wie es bei vielen Unternehmen ist. Sie natürlich sagen, hey, ich gucke auf meine P&L. Natürlich habe ich in meinem Blut, dass ich ständig besser werden will. Aber ich glaube, das nochmal methodisch zu unterstützen, ist einfach nochmal ein Unterschied. Das hilft nochmal wirklich weiterzukommen. Und vor allem, weiterkommen heißt für mich nicht unbedingt immer nur Kosten. Ja, natürlich Kosten ist am einfachsten danach zu streben, die runterzukriegen, weil das kann man wenigstens materialisiert in der P&L nachweisen. Aber ich glaube, was wichtiger ist ja, dass die Kultur dafür sorgt, dass ich halt wirklich diese Barrieren von den Mitarbeitern wegnehme und dadurch auch wieder zur Innovation komme und einen weiteren Schritt und dadurch auch ein anderes Engagement habe der Mitarbeiter. Also für mich ist eigentlich ein richtiges Operations Excellence Programm an Führungskräfte gerne verkauft als Optimierung. Für mich ist es eigentlich ein Entwicklungsprogramm für Mitarbeiter.
Also so ein bisschen auch Empowerment, was da mitschwingt. Also die weiche Komponente nicht so sehr, hol noch 7 Cent raus vom Prozess.
Ja, definitiv. Und das Spannende ist ja vor allem, es ist ja kein Konflikt. Also gerade durchs Empowerment kannst du es ja schaffen, noch diese 7 Cent rauszuholen. Das ist ja das Schöne, ohne dass darunter der Mitarbeiter leidet. Und wenn du diese Magic hinkriegst, was natürlich nicht immer der Fall ist, dann hast du es, glaube ich, wirklich geschafft.
Ich fand dieses Wort Kultur, was du gerade gesagt hast, ne? Also Operational Excellence ist erstmal nichts, was man einfach macht, ne? Also gibt es eine PowerPoint-Präsentation und das machen wir jetzt. So, es ist halt eben viel mehr eine Kultur, die einzuführen ist, oder beziehungsweise die gelebt werden muss. Eine Kultur einzuführen kommt ja vor allen Dingen daher, dass sie dann vorgelebt werden muss, ne? Und dieses ganze Thema. Jetzt ist Maersk an der Stelle ja auch ein klitzekleines Unternehmen, total flexibel. Und gerade durch die Seefracht kennen wir ja das Thema auch riesiger Tanker. Ne, also ist jetzt gar nicht böse gemeint. Es ist ein riesiger Konzern, es ist ein globaler Weltkonzern, der sich sicherlich von heute auf morgen halt eben an der Stelle nicht verändern lässt. Wie geht ihr an der Stelle vor, wenn ihr dort ansetzen wollt, um genau diese Operational Excellence in den einzelnen Einheiten oder in einer Einheit beginnt, dann halt eben ja verändern wollt?
Ich glaube, dein letzter Satz war schon das, oder war im letzten Satz bei dir schon das richtige Wort, was die Einheit angeht. Wir haben viel ausprobiert letztes Jahr. Und das kann man leider auch sagen. Das war wahrscheinlich, glaube ich, auch ein ziemlicher Sad Practice, Fuck Up, wie du es nennen willst. Wir haben probiert, dieses typische Fehler zu machen, probier alles mit einer Methodik und mit einer Abteilung. Also wir haben tatsächlich in einer großen Abteilung, Operations Excellence gebündelt. Mit dem klaren Ziel, wir rollen das jetzt für alles aus. Egal, ob es jetzt Seefracht, Luftfracht, ob es Straße ist, ob es Lager ist, egal was. Ja. Für sämtliche Produkte, für alle Abteilungen, egal, ob es jetzt Sales ist, ob es Operations ist, wir wollten über Operations Excellence einführen. Ja. Schön Zentralabteilung machen und jetzt teachen wir überall die gleiche Methodik und so weiter. Sind richtig hingefallen, weil am Ende muss man auch klar sagen, da gibt's massiv Unterschiede, ob ich jetzt ein Operations Excellence einführe für, ich sag mal, einen Buchungsprozess einer Transaktion wie einen Container buchen, was eher einen Servicecharakter hat, der für mehr Admin ist, wo ich eher vielleicht nochmal den Prozess, die Anknüpfung, die Digitalisierung im Vordergrund habe, während ich im physischen Prozess im Lager, in der Kontraktlogistik völlig anders anfassen muss. Ja, da habe ich ja wirkliches Shopfloor Manufacturing Excellence. Und das war im Prinzip eine große Einsicht. Wir haben gesagt, na, dann lass uns doch dieses Jahr das einfach nochmal ein bisschen splitten und sagen, wir wollen für diese einzelnen Einheiten die richtige Methodik finden und damit vorangehen, anstatt eben zu sagen, oh, unbedingt auf Teufel komm raus Standardisierung. Ja, das ist ja immer auch so eine Sau, die durchs Dorf immer getrieben wird, gerne, wir müssen überall standardisieren, alles muss gleich sein. Und wir haben jetzt festgestellt, nee, das klappt halt nicht überall und das müssen wir auch nicht. Und darum haben wir jetzt Einzelheiten und ich fokussiere mich jetzt zum Beispiel, weil das einfach auch, ja, durch die ganzen Mergers and Acquisitions, durch die Zukäufe, durch das ganze Wachstum eigentlich auch innerhalb des Logistics-Service-Bereichs ist da einfach der größte Nachholbedarf, den wir haben in Operations Excellence. um da auch wieder, ich sage mal, unterschiedliche Methoden, die vielleicht weltweit bereits existieren, auf den gleichen Stand zu bringen, die Reifegrade aneinander anzupassen und dort vor allem zu helfen, ohne zu sagen jetzt, ich würde es standardisieren. Ja, das ist zurzeit auch ein Tabuwort. Ich sage mal eher, es geht wirklich darum, dass wir es schaffen, für jede Region die richtige Methodik auszurollen, um am Ende zusammen den gleichen Outcome zu haben. Das ist gerade mein Ansatz, den wir fahren und der uns da hilft.
Es hört sich so ein bisschen an, wie wenn ihr auch innerhalb eurer Organisation stark nach einer Best Practice guckt und dann versucht, die wieder weiter auszurollen oder bringt ihr einen Werkzeugkoffer mit, der eigentlich so noch gar nicht im Konzern vorhanden ist.
Ich habe es ein bisschen geändert. Also, wenn du dir so typische, ich sage mal, Lean-Methoden, Operations Excellence-Methoden anschaust, da sind ja ganz viele, viele Tools in diesem Baukasten, die alle kennen und alle eigentlich gleich anwenden. Was ich ein bisschen abgeändert habe bei uns ist normalerweise, was du halt wirklich normalerweise probierst, ist, du sagst, ich hole mir die richtigen Kandidaten, selektiere die und die will ich trainieren. Und wenn ich die jetzt trainiert habe und die all diese Methoden kennen, so nach dem Train-the-Trainer-Programm, da können die ja weitermachen und dann können die Probleme identifizieren und dann können sie Probleme lösen und dann haben wir eine tolle, heile Welt. Das ist auch richtig. Ich sage auch nicht, dass es ein falscher Ansatz ist. Das ist der traditionelle und richtige Ansatz. Bei mir war aber relativ klar bei uns, wenn wir so ein bisschen auch in die Historie reinschauen und die Dynamisierung des Marktes und wie es nun mal zurzeit, ich sag mal, abgeht, ganz salopp, war klar, dass wir dafür gar keine Zeit haben, dieses klassische Programm zu fahren. Vor allem für so eine Masse, ne? Um so ein Gefühl zu kriegen, wenn ich jetzt nur über Kontraktlogistik rede, wir haben da halt 640 Standorte, und die jetzt irgendwie sich einzubilden, dass wir die alle schnell trainiert kriegen, alles le gleiche Level bekommen, vielleicht nur standardisieren, das kannst du machen, dauert aber ewig lang. Und wir haben gesagt, wir wollen es ein bisschen anders machen, wir wollen es kombinieren. Kombinieren im Sinne von, wir trainieren nicht erst und suchen dann Probleme, sondern hey, Gott sei Dank, wir haben ja schon Probleme. Wir haben ja schon Standorte, die nicht ganz das erfüllen, was wir uns vielleicht so erhoffen. Kostenseitig, performanceseitig, wo auch der Kunde einfach unzufrieden ist. Und auf die fokussieren wir uns und sagen, ne, lass uns doch denen helfen. Das heißt, wir haben einen positiven Outcome für Kunden und fürs Unternehmen. Und gleichzeitig aber bringen wir dort den Kollegen vor Ort die richtige Methodik bei, damit es nachhaltig weitergemacht werden kann. Und so waren wir, ich sag mal, in der Ausführung nicht ganz so skalierbar, weil natürlich musst du diese Standorte auch einzeln abfahren, aber die Skalierung kommt eigentlich dadurch, dass ich natürlich meine regionalen Kollegen, die dann vor Ort in der Region oder im Land sind, dass die am Ende die sind, die ich empower und enable, damit sie das kopieren können und wir, ja, ich fast schon so ein schönes Pyramidenprogramm haben und es weitergelebt werden kann.
Okay, kannst du mal zwei, drei, sag mal, Cases, Beispiele nennen, wo du sagst, dort haben wir in dem Team das und das erreicht oder an den und den Prozessen gearbeitet, dass man es vielleicht nochmal etwas besser greifen kann? Jetzt waren wir ja ein bisschen theoretisch unterwegs.
Machen wir es doch sehr greifbar. Ich bleibe einfach mal letzte Woche, schönes Beispiel. Ich bin auch leider immer noch so ein bisschen im Eimer von der langen Reise. Ich war in Chile, einen unserer Standorte in Puerto Montt, was schon fast an Patagonien grenzt. Eine schöne Gegend für Lachs und Muscheln. Also sehr viele Importe, die auch hierher nach Europa kommen oder aber auch USA und bevorzugt nach Japan. Gerade was Lachs, auch Premium-Lachs angeht, kommt sehr viel von dort. Also kein Wildlachs, sondern auch sehr viel Zuchtlachs und Zuchtmuscheln. Und wir betreiben da ein Kühllager für die Waren. Und das Hauptproblem, was der Standort hatte, ist am Ende, wer hätte es gedacht, sind Energiekosten. Kühllager kostet viel Energie. Und die Frage war natürlich, weil auch das natürlich in den heutigen Zeiten, wie viel willst du investieren, wie viel CapEx willst du doch ausgeben, um die neueste, modernste Kühltechnologie reinzugeben, bringt es was oder nicht? Das ist natürlich eine Frage. Aber was wir immer vorher klären wollten, und das war hier konkret genau die Aufgabe, die wir uns gesetzt haben, bevor wir hier großartig investieren und über die neueste Technologie, also ich sage immer, im Kühllager rede ich immer gern von Star Trek-Türen, ja, die so schnell aufgehen und zugehen wie auf der Enterprise. Aber bevor wir das machen, lass uns doch erstmal den Prozess nochmal anschauen. Und das ist mir auch wichtig, ja, bevor du da irgendwas Hightech-mäßig reinbringst und CapEx investierst, was kannst du tatsächlich an dem Prozess nochmal ändern? Sprich, wir sind rein, haben natürlich unsere Teams genommen, haben uns aber auch natürlich die Kollegen vor Ort genommen, also die Zuständigen, die für Continuous Improvement an der Westküste Südamerikas verantwortlich sind, also sprich Peru, Chile und so weiter. Und und haben den, das Prinzip, was wir machen, ist am Ende eine ganz ja, strukturierte Methode, wie wir die Woche vorgehen. Sehr viel Vorbereitung natürlich, dass wir Daten schon vor Ort haben und dass wir die Woche rein ausnutzen, um mit den Mitarbeitern den Prozess komplett zu mappen, Ways zu entdecken und eben am Ende nochmal gegen die originelle Solutions Design, die ja mit dem Kunden abgesprochen wurde, vergleichen und zu sagen, naja, wie könnte man es denn ändern, um genau diese Kostenblöcke runterzubringen? Und in der Tat war es so, dass wir durch Daten, die eigentlich vom Kunden da waren, aber sein, ich sage mal, Bestellprozess ein wenig speziell war, wurden wir ein wenig in der Kühlkette gezwungen, ich sag mal, fast sämtliche Produkte auszulagern, um die richtigen zu finden und dann fast wieder 47% einzulagern. Und das war natürlich ein Kommissionierprozess, der vor allem dann Energiekosten tötet, denn jedes Mal, wenn du von einer, ich sag mal, Kühlkammer in eine etwas nicht so ganz Kühlkammer, also von minus 22 Grad zu minus 5 Grad gehst und dort die Ware dann dort sozusagen nochmal sortieren musst, dann hast du natürlich wieder einen Effekt, dass du die Ware, die du wieder zurückbringst, extrem runterkühlen musst. Und das sind so Sachen, ja, das die Kollegen vor Ort, die machen das, diese Experten, die machen diesen Prozess seit Jahren. Und die wissen auch schon seit einigen Zeiten, dass hier und da der Prozess nicht optimal ist. Aber woran es denen einfach fehlt, ist es einfach mal zu quantifizieren. Was heißt das dann? Der Prozess klappt nicht so ganz oder der Prozess ist so ein bisschen suboptimal. Was heißt es denn in Dollar ausgedrückt und welchen Hebel ist denn am größten, um den zu verändern? Auch als Argument gegenüber dem Kunden, ja, weil der Kunde ist natürlich auch dankbar, wenn du eine tolle Idee hast, für den Prozess verbessern kannst und die Lead-Time runterdrücken kannst. Aber wenn du das dem Kunden auch wieder nicht quantifiziert ausdrücken kannst, ist er auch nicht wirklich interessiert. Und das ist am Ende das Resultat, wenn wir hingehen, dass wir einerseits dem Standort konkret geholfen haben, auf der anderen Seite die Kollegen, die jetzt da an der Westküste eben verantwortlich sind, dass wir die konkret mitnehmen und die diese Methodik eben unserem Baukasten, so wie wir ihn eigentlich nochmal, also ich würde sagen, wir geben ihnen keinen Baukasten, sondern wir geben ihnen am Ende ein Playbook. Du musst genau Montag bis Freitag das so vornehmen und das sind innerhalb dieses Playbooks deine Methoden aus dem Baukasten, der riesenbunt ist. Und wir probieren ihn aber zu reduzieren. Und ich sage es auch nicht mit hier, wir kommen jetzt hier nicht mit Hardcore Six Sigma Tools an, sondern wir nutzen natürlich wirklich die Shopfloor Lean Tools aus in dem Moment, die den Leuten vor Ort helfen und die Leute vor Ort auch verstehen, weil sie sollen ja auch was von lernen. Ich hoffe, das war konkret genug.
Das war sehr praktisch. Also fand ich echt sehr cool vom Anwendungsbeispiel her, habe ich gut verstanden. Ich habe aber noch eine Frage vorgelagert. Jetzt sagst du, ihr seid ein Bereich bei Maersk, der dann in Bereiche reingeht, wo es gerade nicht so läuft. Jetzt wird das halt eben wahrscheinlich dann auf Produktivitäten, auf Kosten oder sowas festgestellt werden. Mit wie offenen Armen werdet ihr da empfangen? Also tendenziell weiß doch derjenige auf der anderen Seite, wer da kommt und was das werden soll. Seid ihr in der Kultur so weit, dass euer Gegenüber, die ja letzten Endes mit zu euch gehören, ne? Also es ist ja dann einfach nur Maersk Südamerika, empfangen die euch mit offenen Armen und sagen, cool, dass ihr kommt. Schaut euch mal das Thema an. Wir haben ja auch Daten aufbereitet. Uns fehlt aber die Idee. Oder ist da halt eben erstmal so eine Mega-Abwehrhaltung, die ihr dann, also das meinte ich gerade mit Kultur, ne? Seid ihr da schon so weit, dass die sagen, schön, dass ihr kommt? Oder ist da erstmal eine Abwehrhaltung?
Es kommt drauf an. Ich sage immer gerne, ich habe Freunde und Feinde. Die Freunde, also Tatsache, die ich wirklich teilweise echt offenen Arm entgegennehmen, ist tatsächlich der Standort. Der Standort vor Ort, der einfach sagt, super, da kommt jemand und hilft mir. Also da kommt jemand und investiert Zeit in mich, bringt meinen Leuten was bei und nimmt mir vielleicht auch Arbeit ab, weil ich habe ja den Druck, ich will das ja auch ändern. Ich habe ja auch Ideen, aber ich habe teilweise in dem operativen, täglichen Business überhaupt gar keine Zeit dafür, das zu machen. Ich tue mich schwer daran, was rein zu investieren. Plus, ich habe auf der anderen Seite noch den Kunden, mit dem ich mich natürlich permanent abstimme. Das heißt, da wirst du eher mit offenen Armen entgegengenommen. Natürlich hast du Bedenkenträger, das ist aber immer normal, ja, das hast du bei alles. Ja. Change ist immer doof, hat keiner Bock drauf. Und die Bedenkenträger sind natürlich eher teilweise dann im lokalen Management, die natürlich den Druck haben, das zu verbessern und die dann halt, und da kommt es ganz extrem drauf an, über welche Kultur sprichst du, welches Land. Da sind ja auch unterschiedliche Empfindlichkeiten, die dann vielleicht das Gefühl haben, dass du derjenige bist, durch den sie das Gesicht verlieren etc. Und das haben wir aber insofern ganz, meiner Meinung nach, ganz gut abgefedert, dass wir gesagt haben, pass auf, liebe Region, lass dich doch einfach wenigstens auf 3 Piloten ein. Und wir haben halt letztes Jahr dann am Ende in jeder Region 3 so eine Piloten gemacht. Warum 3? Mit Absicht 3, weil wir gesagt haben, im ersten Piloten zeigen wir euch, was geht. Im zweiten Piloten schaffen wir das nochmal und übergeben jetzt ein bisschen den Kollegen vor Ort schon die Methodik. Und im dritten macht die Region es komplett und wir sind eher der Coach im Hintergrund. Dass dann einfach auch das klar ist, da kommt jetzt nicht irgend so ein, ich sag mal, Zentralheini angeflogen, sondern wirklich, dass die Kollegen vor Ort am Ende das sind, die das treiben. Und ich mich eher, und so sehe ich eigentlich meine kleine Abteilung, sind eher der Dienstleister, der den allen diese Methodik dann bereitstellt. Und ich glaube, und das ist noch wichtiger, ich glaube, das ist fast am allerwichtigsten. Jeder ist ja irgendwann, das kennt er auch, man ist einfach in seinen eigenen vier Wänden. Man tut sich halt schwer, ein bisschen über den Tellerrand manchmal rauszuschauen. Wir helfen da eben extrem, was Best Practice Sharing angeht, über Regionen, teilweise, die sich da nicht wirklich austauschen können, dass wir einfach auch helfen mit Benchmarks bereitstellen. Kühllager, gutes Beispiel, wie viel Kilowatt verbrauche ich überhaupt im Vergleich, solche Themen. Ja. Oder habt ihr irgendwelche Ideen, Automatisierung, Innovationen aus anderen Ländern, die wir vielleicht hier übertragen können?
Da ist bestimmt auch so ein bisschen immer die Perspektive spannend, oder? Also wenn jemand von euch hört, hat er ein gewisses Bild im Kopf, wie er glaubt, dass ihr unterwegs seid, was ihr tut. Und wenn ihr dann vor Ort seid, und auch, sag mal, eure Pain Points artikuliert, oder ist das alles schon so vorbereitet, dass man weiß, okay, wir werden an den Themen arbeiten? Und also geht ihr eher agil vor oder geht ihr schon sehr, du hast vorhin gesagt, eigentlich bekämpft ihr ja Schmerz, kann man sagen. Ist der Schmerz im Vorfeld so transparent, dass man weiß, es geht genau darum, oder kann sich so ein Projekt auch drehen in eine gewisse Art, wenn du wohin kommst und merkst, okay, wir reden jetzt vielleicht weniger über den Prozess, wir reden wirklich über Führungskultur oder wir reden über, oder mischt
Ja.
ihr euch da nicht ein? Lasst ihr das so stehen, wie es ist für den Moment eures Cases oder für die.
Also was mir schon wichtig ist, immer am Anfang ist so ein bisschen ich sehe das mal so an, das sind ja Patienten und du musst ja erstmal am Anfang so eine kleine Anamnese machen und rausfinden, was ist da eigentlich los. Und ich schaue immer, das kannst du auch Voice of Business, Voice of Customer nennen. Was hat eigentlich für der Kollege dafür Wehwehchen? Was nervt den? Ja? Was ist so richtig das, was ihn jeden Tag nervt? Und da sind auch viele Sachen oftmals dabei, die tatsächlich Richtung Führung gehen. Ja? Natürlich, wenn ich jeden Tag höre, dass das vielleicht mein Standort nicht die Zahlen liefert, die erwartet werden. Und dann geben wir natürlich auch extrem viel in das rein, dass wir ihm zeigen, auch methodisch, auch toolseitig, wie er denn einfach das noch offener legen kann, weil viele Führungskräfte neigen dazu zu sagen, hey, das ist ein Problem, zeig mir die Lösung. Ich glaube, das ist die falsche Frage. Die falsche Frage ist nicht, zeig mir die Lösung, sondern die richtige Frage ist, zeig mir doch erstmal die Probleme, die du hast, dein Problem Pareto, wie verteilt sich das, was ist denn eigentlich jetzt das größte Problem? Und dann lass uns festlegen, was ist denn für dieses Problem die richtige Lösung, damit wir halt priorisierter rangehen können. Und da helfen mir halt extrem. Ja. Und es ist wirklich, das ist ein völliger Unterschied, wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe und sage, oder, ja, nee, Chef nicht, nehmen wir noch schön als Beispiel. Wir brauchen ja mal ein gemeinsames Feindbild, IT. Das Feindbild IT. Wenn jetzt ein Standort da einen Aussetzer hat in seinem Warehouse Management System und einzelne Probleme hat und da ein paar Ticket launcht, dann wissen wir natürlich bei einer IT-Abteilung, egal wie groß die ist, die müssen natürlich auch so leider ein bisschen priorisieren und sagen, welchem Standort helfe ich jetzt. Wenn ich aber feststelle über A, es gibt Standorte, die das gar nicht so strukturieren und sagen, hey, ich habe gar keine Übersicht, wie viele IT-Tickets ich offen habe. Den helfen dann schon mal natürlich da ein bisschen Transparenz reinzukriegen. Oder noch besser, jetzt habe ich 5 Standorte, die alle am Ende ein ähnliches Problem haben mit dem gleichen Warehouse Management System. Und wenn so ein Cluster kollektiv dieses Problem nach oben gibt, so IT hat es natürlich völlig andere Priorität, als wenn ein einzelner Standort da ankommt. Und da probieren wir halt auch zu helfen. Das sind so Sachen, da kannst du dich vorbereiten, wie du willst und sagst, pass auf, das ist euer Problem, das sind eure Kosten. Hier scheinbar bei dem Kunden haben wir ein größeres Problem. Lass uns doch da mal in den Prozess reingucken. Und dann vor Ort, wie du sagst, Andreas, zu Recht, ändert sich dann das auf einmal nochmal ein bisschen. Und wir helfen nochmal in eine ein wenig andere Richtung, die wir am Ende alle auf das gleiche Problem rausspielen. Das ist das Schöne.
Okay, ja, verstanden, sehr cool. Also Continuous Improvement habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung, kennt so ein bisschen aus der eher Empfängerrolle, wie du jetzt beschrieben hast, wenn du gecoacht wirst. Also so meine Wahrnehmung war immer so Continuous Improvement. Es gibt auch Führungskräfte, die dann ungeduldig sind und sagen, was soll ich denn jetzt hier diesen Prozess verändern? Ich möchte eigentlich innovativ die ganze Lösung neu aufstellen. Wie ist bei euch so dieses Spannungsfeld zwischen, es lohnt sich, den heutigen Prozess mit einer Empowerment-Lösung von unten rauf auch die eigenen Leute optimieren zu lassen, gegen, nee, lass doch hier 5 Roboter hinstellen und dann haben wir das Thema nicht mehr. Wie ist so das Zusammenspiel bei euch zwischen Continuous Improvement und Innovation?
Ja, das ist super spannend, die Frage. Und das ist dann wieder das, ich sag mal, das Schöne an einem größeren Unternehmen, dass wir beides ausprobieren konnten. Ich habe bis letztes Jahr noch auch die Automatisierung mitverantwortet und dann haben wir eingesehen, dass wir es vielleicht doch ein bisschen aufspalten müssen und Automatisierung bei uns ein bisschen näher an das Solutions Design lieber ran muss. Nichtsdestotrotz ist natürlich mein, das sind natürlich die Kollegen, also nicht meine, sondern die regionalen und Länder Continuous Improvement Kollegen, sind natürlich die Ideengeber auch für Automatisierung. Was haben wir jetzt beides ausprobiert und auch dann eingesehen letztes Jahr, dass wir das total beides zusammenlegen müssen? Wir haben tatsächlich beide Ansätze gehabt. Wir hatten eine, ich sag mal, ich würde es Top-Down-Automatisierung nennen, gerade in Amerika. Vor dem Hintergrund, in den USA zahlst du natürlich inzwischen in einigen Bereichen, gerade wenn du so, wir haben relativ viele Standorte um Long Beach herum, also Südkalifornien, da zahlst du inzwischen natürlich relativ viel für einen Mitarbeiter. Und durch den Kostendruck ist es klar, dass man da automatisieren sollte. Und wir haben auch unser Innovation Center größtenteils in USA, in New Jersey. Und Top-Down-Technologie heißt da wirklich, wir schauen, welche Prozesspfade müssen wir eigentlich automatisieren, weil sie A, ökonomisch kaum noch Sinn machen, dass du die selber machst, oder weil sie, für mich das schönste Beispiel ist eigentlich immer entladen. Ja? Wer hat heutzutage noch Lust, einen Container zu entladen? Das ist einfach nicht kein schöner Job, da machen wir uns nichts vor. Das ist anstrengend und vor allem, wenn du noch vielleicht in irgendeinem Land bist auf der Welt, wo es heiß ist, ist es halt einfach eine Katastrophe, so ein Ding zu entladen. Also gucken wir natürlich top-down rein, welche Technologien gibt es alles am Markt, probieren die aus über mehrere Proof of Concepts, um sie dann eben zu, wir sagen gerne immer, zu graduieren. Und die dann zu standardisieren, dass am Ende der Solutions Designer die weiterverwenden kann. Sondern ist tatsächlich so top-down. Hat funktioniert, ganzen Standort, bam, und dann nochmal 5 weitere Standorte kopieren. In anderen Ländern oder Regionen, und das ist bei uns tatsächlich eher so in Asien interessanterweise der Fall, da machen wir das Bottom-up. Also da ist es Teil von dem Operations Excellence und Continuous Improvement. Jedes Land hat am Ende ein Target. Die müssen mehrere Kosten am Ende des Jahres sparen, die auch schon in ihrem Budget eingebacken sind. Ob sie das jetzt durch Operations Excellence oder Automatisierung sparen, ist uns relativ boogie. Wichtig ist, dass es einspart. Was oftmals dazu führt, dass die Kollegen, die Operations Excellence vor Ort betreiben, und das sind ja vor allem die operativen Kollegen, die wir ausgebildet haben, das sind ja keine extra Teams, dass die am Ende eben rausfinden, dank der Methodik in den Studien, und da sind wir auch schon ein bisschen weiter, was auch Six Sigma angeht, dass die am Ende ihren Prozess in vielen Fällen einzeln automatisieren. Das hat sehr geholfen, da wirklich agil, flexibel zu sein und viel zu automatisieren in Asien, hat aber vielleicht den Nachteil gegenüber Top-Down, dass du eben nicht bündelst, beim gleichen Lieferanten einkaufst, dass du dir vielleicht, ich sag mal, auch hier und da ein bisschen zu viele Kontrollsysteme zulegst. Und das haben wir halt eingesehen und gesagt, super, jetzt haben wir beides getestet in Asien und USA, also nicht gewollt getestet, sondern so entstanden. Jetzt lass uns mal gucken, wie wir das zusammenlegen können, weil im Idealfall hast du beides. Ja. Durch Continuous Improvement automatisierst du deinen Prozess, aber bevor du dir da jetzt noch einen lokalen Hero reinholst, gehst du doch lieber zu einem weltweiten, mit dem du schon einen Vertrag hast, der eigentlich eher so eine Top-Down-Technologie dargestellt hat. Das mergen wir gerade. Sind wir da schon gut? Das klingt jetzt total, als wenn wir schon voll weit sind. Also ich glaube, wir sind mental schon sehr weit in dem Thema. Wenn du uns aber mit anderen Dienstleistern vergleichst, ich glaube, dass andere da natürlich schon einfach Vorsprung haben, die seit Jahren machen und da wirklich auch gut sind. Da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, definitiv.
Aber ist ja super spannend, dass ihr der Evolution sozusagen eine Chance gebt, statt, also so hört sich jetzt an, ne? Ihr habt verprobt, wir lassen beide Wege zu und haben festgestellt, einiges funktioniert dort und dort besser und die Kombi aus beiden ist nochmal mehr wert, als wenn es nur top-down ausgerollt
genau,
worden wäre.
Und vor allem vielleicht wichtig zu sagen, Das natürlich ist einfach wichtig. Ich will um Gottes Willen nicht nur automatisieren oder digitalisieren, um zu digitalisieren, sondern dass du wirklich sagst, ich will den Prozess mir richtig anschauen, den vorher schon optimieren, um dann durch die Learnings, die du durch diese Optimierung gemacht hast, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen oder die nächste Evolution und die Sache zu automatisieren. Und die Gefahr ist halt, wenn du rein nur top-down sagst, zack, die Technologie ist es, dass du halt irgendeinen Prozess nicht wirklich berücksichtigt hast, verschlimmbessert hast und das musst du halt vermeiden.
Ich habe das richtig verstanden, oder Frage an dich, habe ich das richtig verstanden, dass diese ganzen Informationen quasi bei dir im Bereich zusammenkommen? Das heißt also, wenn irgendwo in Südamerika eine Lösung verprobt wird, von mir aus mit dem AB-Test, was du gerade erklärt hast, und ihr kommt dazu zu Erkenntnissen, werden die bei dir gesammelt und werden dann übertragen auf andere Bereiche oder beziehungsweise auf andere Läger oder andere Standorte, die ihr habt? Oder gibt es da halt eben dann auch in diesem Kulturwandelgedanken einen Austausch und also innerhalb dieser Läger, dieser Standorte, wo sich das dann vorstellen? Weil also mein Gedanke gerade, du hast über Energiekosten gesprochen, jetzt sind die von mir aus in Long Beach fürchterlich hoch, sind aber auf einem anderen Teil irgendwo auf der Welt deutlich günstiger, ne? Jetzt kann irgendwas passieren, die Energiekosten auf diesem Teil der Welt steigen auf einmal exorbitant. Haben die dann das Wissen, dass es diese Lösung irgendwo anders gibt, die man implementieren könnte? Läuft das über euch oder gibt es da halt eben dann noch quasi, ich weiß nicht, ein Kulturcafé oder sowas, wo die sich einmal im Jahr zusammen dann halt eben treffen und ihre Themen vorstellen?
Es ist tatsächlich so, dass es Part von dem ist, was wir aufbauen gerade. Weil im Idealfall ist es genauso, ja. Ich weiß genau, wen ich anspreche. Ich glaube, wo wir schon relativ gut sind, ist, wenn ich sage mal, den gleichen oder ähnlichen Kunden natürlich weltweit in einem anderen Land aufbaue. Ja, weiß ich, habe jetzt ein großes Fashion-Unternehmen und ich habe gerade einen Standort in, keine Ahnung, Frankreich eröffnet und möchte jetzt den nächsten Standort in Nordamerika öffnen, dann sind wir inzwischen schon ganz gut drin, die Beteiligten, die halt vorher schon den Standort gerammt haben, die sich mit der Softwarekonfiguration auskennen, dass wir die natürlich zusammenbringen. Das ist schon und das ist auch nicht Best Practice, ich würde sagen, das ist gelebte Praxis. Da sind wir nicht die Einzigen, die das machen. Die Kunst ist tatsächlich nochmal, dass wir halt tiefer in den Prozess reingehen können und nochmal diese echten Best Practices austauschen können. In Communities, in Best Practice Sharing, aber auch formal natürlich in, ich rede immer gern von Cookbooks. Ja. Ich möchte eigentlich, dass jeder Operative ein Menübuch hat, aus dem er so den besten Prozess raussuchen kann. Was ist mein bestes Equipment für genau den Prozess? Ist natürlich eine gewisse Komplexität. Ich habe das vor Jahren auch schon mal eben im Online-Business machen dürfen, aber wenn dein Prozess online relativ ähnlich aussieht und dein Standort ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Und unsere Komplexität ist natürlich drin in der Kontraktlogistik, dass wir natürlich so unterschiedliche Kunden haben, so unterschiedliche Produkte, die Vielfalt auch, also auch unsere Services sind natürlich absolut unterschiedlich. Und da, ich sag mal, das Perfect Match zu haben, das wäre natürlich ideal. Also ein Best Practice Tinder wäre natürlich toll, wenn ich das hinkriege.
Aber dann musst du es bitte auch genauso nennen. Und das muss dann durch die internationale Presse.
Das wäre am besten, ja. Abkürzen, einfach abkürzen, denn wissen, weiß man es intern zumindest,
Dann,
dass es
genau, dann klingt es fancy, aber keiner weiß, was hintersteht.
genau, BBT.
Gibt es denn den Umkehrschluss auch? Also jetzt sagst du, ihr tauscht euch über Best Practice auch. Gibt es dann also auch den Umkehrschluss im Sinne von, wir haben eine Lösung versucht, sie hat aber halt eben im Piloten natürlich, hat sie nicht funktioniert. Diese Erkenntnisse gibt man dann auch weiter, vielleicht auch mit dem Grund, warum es nicht funktioniert hat?
Ja, wir machen natürlich, also wir tauschen aktiv auch diese Set Practices aus, aber meine Wunschvorstellung wäre auch Tatsache, so ein bisschen wie du es aus dem Digitalbereich kennst, wenn du so echte Fuck-Up-Nights hättest. Ja. Das wäre schon mal schön, wenn jeder sich mal kurz auskotzen darf. Das ist für mich der zweite Schritt. Ich würde echt erstmal diese schönen Cluster-Best-Practice-Sharing-Session hinbekommen, bevor wir in das andere reinkommen. Und hier ist es Tatsache so, alles, was ja Lernkultur ist und Austausch von Fehlern, das ist wirklich wohl auch nochmal so ein bisschen, ja, auch ländlich, also Kulturunterschiede zwischen den Regionen und Ländern kommen. Da gibt es einfach welche, die sind, glaube ich, offener dafür und anderen Kulturen ist es einfach nicht Part davon. Ja. Das ist denn, das willst du denn auch nicht forcieren. Ist ja auch unter anderem der Grund, warum überhaupt diese Kaizen und diese Toyota-Kultur entstanden ist, weil man halt Schwierigkeiten hatte, aus den japanischen Mitarbeitern diese Offenheit herauszukriegen. Man musste denen eine Methodik und Struktur hinbasteln, um überhaupt ein Feedback erzeugen zu können. Sonst hätten die es für immer in sich reingekaut. geschluckt und das wollte man halt nicht. Und daher, Wunschvorstellung wäre, ich hätte gern Fuck Up Nights, aber so weit sind wir noch nicht.
Also Fuck-Up-Night auf einer globalen Ebene ist, glaube ich, auch ein gutes Ziel, ein ambitioniertes Ziel, ist eine gute Vision, auch wahrscheinlich für die nächsten paar Monate, Jahre.
Ja, und zumindest schon mal so ein Clusterfuck-up. Ist ja eh ein schöner
Ja.
Begriff, der gerne benutzt wird. Aber das sind mal als Events haben wir doch gut.
Ja. Du hast vorhin schon ein bisschen so die dänische Kultur angesprochen. Du hast erklärt, ihr, ich glaube, beim Intro hast du es gesagt, so wir haben so zusammengesucht, zusammengebaut. In der Vorbesprechung hast du gesagt, ja, da ist ja richtig viel auch Akquise betrieben worden. Ihr habt richtig viele Unternehmensteile in sehr kurzer Zeit gebündelt bei Maersk. Kannst du da zu den Kulturen, zu dem Zusammenspiel zwischen dänisch-europäischer Unternehmenskultur und den verschiedenen internationalen Teams, die ja vielleicht nur 3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre bei euch sind, kannst du da noch mal ein bisschen was zu dem Mix sagen, weil der wahrscheinlich mega spannend, aber immer präsent ist, nehme ich mal an, ne?
Also genau, es ist der ist permanent da. Interessant ist allerdings, das habe ich auch in anderen Unternehmen ehrlicherweise ein bisschen anders erlebt. Du hast jetzt nicht, ich sag mal, Dänemark versus the rest of the world oder so, kulturell. So nach dem Motto, das Headquarters in Dänemark und das bestimmt jetzt alles. Das ist gar nicht mal so extrem, weil wir sehr, sehr dezentral aufgestellt sind. Also als Beispiel, unsere Kontraktlogistik wird jetzt eher aus Asien rausgemanagt als aus Kopenhagen. Andere Bereiche vielleicht eher aus USA. Da sind wir teilweise wirklich dezentralisiert. Das hilft ein bisschen, dieses Dänisch versus the world, aber das hilft jetzt nicht was. Also Diversity hat natürlich alles mögliche Gute, hat aber natürlich auch seine kulturellen Challenges, die du dir einfach, ja, verstehen musst. Ja, einfach, die man lieber auch leben muss und sagen muss, okay, ich akzeptiere das. Für mich konkret heißt es im Operations Excellence, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich in irgendwo in Asien eine Continuous Improvement mache. Dort sind die Kollegen relativ, ich sag mal, folgend. Sie übernehmen gerne eine Methodik, lernen das sehr gerne und machen es direkt und probieren es aus, weil sie daran glauben, dass du als entweder Führungskraft oder Zentralkraft oder wer auch immer, der ihnen dieses neue Werkzeug gegeben hat, dass der schon einen Grund hat, dir das zu geben und dass er recht hat und darum mache ich es. Der Europäer, der sagt erstmal, was willst du von mir? Was willst du eigentlich von mir? Und den musst du dich erstmal überzeugen. Wenn er dann überzeugt ist und committed, dann macht das. Auch geil. Der Amerikaner, dem musst du natürlich das so verkaufen, dass es eigentlich seine Idee war. Weil er ist ja Amerikaner, der weiß es ja eh besser. Und wenn du das geschafft hast, dann mach das auch. Und dann gibt es leider auch so ein paar Kulturen, ohne jetzt auf einzelne Länder eingehen zu wollen, wo das halt nochmal richtig heftig wird. Warum? Nicht, weil die Kollegen nicht mitmachen wollen oder weil die Kollegen da keine Lust haben oder keine Motivation. Im Gegenteil, auch alle hochmotiviert. Also ich rede jetzt eher so von teilweise der arabischen Welt, aber einfach in der Kultur steckt es halt nicht drin, dass ich eben, dass ich mich vielleicht auch was so Savings und Outcomes und Commitment am Ende von so einem Prozess der Verbesserung angeht, dass ich mich vielleicht über meine Führungskraft hinwegsetzen will damit. Also da ist immer dieses Bedenken da, oh, wenn ich das jetzt sage, entweder werde ich dafür, also nicht physisch, aber werde ich dafür geköpft und gehangen, weil ich das jetzt nicht umsetzen konnte, oder meine direkte Führungskraft kriegt dafür Ärger, weil der hat ja eigentlich was anderes vor. Und das muss man lernen, das muss man akzeptieren. Da ist im Übrigen auch Failure und Fuck-ups, ja, da habe ich auch kulturell schon oft versagt und auch die Kollegen, das muss man lernen und verstehen und dann probieren, das richtig mit denen so hinzukriegen. Also was so mein typisches Spielchen ist, weil ich ehrlicherweise ganz gern mache, ist, ich spiele gerne mit dem Antideutschen. Also ich bin dann halt der Deutsche, der direkt ist und sagt es denen auch, pass auf, Leute, so sind wir, nehmt mir das nicht übel. Und durch dieses, ich sag mal fast spielerische und witzige, nehmen die das ganz gerne an und fühlen sich dann nicht angegriffen, weil sie von vornherein verstehen, ach ja, du bist ja auch eine andere Kultur, du bist ja auch anders. Und wenn du das einmal, ja, richtig probierst, fast schon dir so ein Länderprofil, so ein kulturelles zurechtzulegen, dann kann das schon helfen, da auch anders in so einem Event vorzugehen.
Ja, und ihr seid ja nicht nur intern mit verschiedenen Kulturen beschäftigt, sondern wahrscheinlich der Kunde, also der Empfänger, der Absender. Ihr verbindet schon seit über 100 Jahren die Welt. Und in dem Kontext verbindet er jetzt halt eben auch die Menschen in ihrem Tun,
Ja,
nehme ich mal an,
klar,
ne?
genau, das ist ja, ich glaube, Zuletzt waren wir irgendwann mal so bei grob, konntest du sagen, 8% des Welthandels fließt bei uns durch, ist wahrscheinlich ein bisschen weniger geworden, weil wir ja nicht mehr die größte Reederei sind, bewusst. Wir wollten ja eher auch in anderen Bereichen wachsen. Aber klar, das prägt natürlich schon. Das prägt auch extrem viel, auch intern, wenn du einfach Kollegen triffst und die kennenlernst und dann erstmal erfährst, wo die überall schon gelebt haben, in welcher Region, in welchem Land. Und dadurch natürlich auch nochmal völlig anderen kulturellen Blick reinbringen, was super hilft. Dadurch hast du halt wirklich nochmal ein bisschen anderes Bild überall. Also echte Diversity.
In der Vorbereitung habe ich dich mal erwischt, wo du unterwegs warst. Dann kam Abwesenheitsassistent, wo du aufforderst, mit Emojis die Situation darzustellen. Hat es damit zu tun? Hast du da gute Erfahrungen mitgemacht oder ist es Teil von, ich probiere mal was Neues aus?
Ich habe es tatsächlich mal ausprobiert. Ich wollte einfach mal wissen, A, lesen Menschen Abwesenheitsassistenten? Weil in der Regel passiert es ja, dass Leute dann trotzdem dir die E-Mail schreiben, dass sie trotzdem dich anchatten und einfach denen es egal ist, was da in deinem Abwesenheitsassi steht. Darum habe ich es einfach mal ausprobiert. A, lesen sie es und B, reagieren sie dann auch. Ja? Schicken dir dann einfach mal eine WhatsApp und lachen und schicken dir ein Smiley etc. Aber so, das hat relativ gut geklappt bei Kollegen, die ich eh schon gut kenne und die wissen, dass ich einen Schuss habe. Die haben dann auch mal irgendwas geschickt, ja, vom Stinkefinger über den Kackhaufen geht alles. Und die anderen eher nicht. Darum habe ich es dann doch wieder gelassen.
Okay, da warst du zu weit vorne. Das musst du nochmal auf Wiedervorlage in 2, 3 Jahren legen.
Genau, erst kommt das Tinder und dann mache ich das noch. Vielleicht kann ich es ja verbinden.
Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, wo dieser Kulturwandel für dich hingeht in Richtung Lernen, in Richtung dein Best Practice Tinder auszuprobieren, letzten Endes aber halt eben in der Ferne dann halt eben auch über, du nennst die Sad Practices oder Fuck-Ups zu sprechen. Jetzt seid ihr ja für Maersk intern dann tätig, ne? Da sind jede Menge Kunden mit dran, aber letzten Endes arbeitet die innerhalb des Konzerns. Wenn man dich jetzt auf eine Bühne stellen würde und fragen würde, welche Tipps würdest du erfahrenen Kollegen aus anderen Unternehmen geben, um genau dahin zu kommen, wo ihr seid, wo ihr hin wollt, um den Weg zu teilen, um vielleicht das Best Practice dann auch mit anderen zu teilen? Was würdest du dann antworten?
Ich glaube, das Erste, was ich auch meinen Mitarbeitern immer wieder beizubringen, ist, don't be too serious. Also nimm das nicht tot ernst. Ja? Ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, wenn morgen ein Paket nicht ankommt wegen mir, sicherlich ist der Kunde und der Endkunde wahrscheinlich unglücklich, aber da stirbt jetzt niemand. Ja? Das ist jetzt kein, das ist nicht heavy. Manche nehmen das so dramaturgisch ernst alles, dass ich es schon ein bisschen schade finde, weil natürlich nehme ich meinen Job auch ernst, ja, aber ich weiß halt noch, was andere Sachen auf der Welt gibt, die viel schlimmer sind als mein Job. Und ich probiere halt den Leuten beizubringen, am Ende ist mir wichtig, wir probieren sehr viel intern, ja, wir probieren es eher ein bisschen spaßig zu verpacken, auch diese Sad Practices, ja, dass da einfach mehr so zusammen drüber gelacht werden kann und gesagt wird können, ja, okay, war es vielleicht doch nicht so smart, könnte man anders machen, dass einfach das auch angesehen wird als Leute, ja, passiert halt, ja, jedem passiert ein Fehler und ich bringe dann auch oftmals auch einfach Fehler aus meiner Vergangenheit, aus der operativen mit rein, dass die Leute gleich wissen, ah, okay, der hat Fehler gemacht, dann geht es ja, das ist normal, das machen wir auch und ich glaube, das ist wichtig, ah, das einfach offen drüber reden. Natürlich kommt es darauf an, wie man das anspricht. Das ist auch wieder unterschiedlich. Also auch diesen Fun-Aspekt kann ich auch nicht überall bringen. Ja, manche Religionen sehen das dann erst recht als im Prinzip auslachen. Da muss man es dann ein bisschen diplomatisch und anders anfassen. Aber am Ende, ja, ich glaube einfach auch eher, und das ist vielleicht auch nochmal die Magic, eine Sad Practice ist immer nur dann geil zu zeigen, wenn du natürlich so ein bisschen dieses Before-After hast. Wenn du dann auch mal zeigen kannst, wie geht es denn anders? Vielleicht sogar an diesem gleichen Beispiel, an dem gleichen Standort. Das ist natürlich der Idealfall. Und wenn die Leute dann von vornherein auf so ein Bild gucken, ist ja oftmals so dieser Aha-Effekt, so dass sie sagen so, ja logisch, der Prozess vorher, der ist auch nicht gut. Klar, und du sagst ja, aber guck mal bei dir rein. Ja, stimmt, so habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Bei mir habe ich sowas auch garantiert in irgendeiner Ecke liegen.
Ja, da
Also
schaffst du so ein bisschen den Brückenschlag zwischen Kultur und Motivation, ne? Weil du über diese Kultur ja eigentlich ein Mindset schaffst, was Lust drauf macht, Sachen anzugehen und gemeinsam anzugehen, ne? Dieses Gemeinsame stellst du ja in den Vordergrund, dass du dich kleiner machst, dass du sagst, ich muss dir auch lernen.
genau. Wir machen es auch ein bisschen über, was mir auch wichtig ist so ein bisschen Gamification reinzubringen, dass die Leute auch Bock haben. Ich meine, der Klassiker, das kennt ihr garantiert auch, so 5S-Audits, ja, oder generell irgendwelche Safety-Audits, hast du nicht gesehen. Und der Klassiker ist, da gehst du da durch mit einer Checkliste und hinterher ist oftmals so, dass das so eine Checkliste denn nur für den Count, für den Result da ist, dass irgendjemand wieder sagen kann, das war unser Auditergebnis der letzten Woche. Aber das ist mehr Formalismus als echtes Leben und das macht dann teilweise auch keinen Spaß. Und sind wir mal ehrlich, einige dieser Auditlisten landen dann irgendwo am Ende in der Runterablage. Und Gamification ist bei mir eher so ein 5S-Audit klassischerweise, wird mit einem Handy-App bei uns gemacht. Und da, was machst du am Ende? Ja, du sagst nicht nur, Achtung, der Bereich, den ich gerade angeguckt habe, der ist super sortiert und der ist total toll und das ist die Best Practice, sondern du machst ein Foto davon und lädst es damit rein und verlinkst es. Und da haben dann auch viele Kollegen Zugriff drauf. Also das ist für mich schon eine Best Practice Sharing Methode, die wir nur auch, ja, das ist jetzt nicht so, dass wir das schon seit 10 Jahren machen, sondern das haben wir jetzt gerade erst angefangen, haben es in der Pilotphase, sind es jetzt am Ausrollen. Aber ich finde es auch sehr toll, wenn da so ein bisschen Gamification rein. Macht mir auch mehr Spaß, so ein Audit mit einer App zu machen und auch hinterher ist es viel einfacher zu zeigen, guck mal hier, war das da wirklich dreckig? Ja, guck doch mal hier auf das Foto. Ja, du hast recht, das sieht vielleicht doch nicht so gut aus. Und das hilft.
Okay, ja, sehr cool. Also war jetzt spannend von dir zu hören. Mein Eindruck ist, ihr seid da als Brückenbauer unterwegs, ne? Ihr seid als Anwalt für den unterwegs, den ihr eigentlich ja nach vorne bringen wollt, ne? Und
Meine,
also
das ist.
ist spannend zu hören. Ja, ich weiß nicht, ob es auch eine negative Seite gibt, aber
Naja, klar, du bist eher, also ich würde nicht sagen, ich bin Brückenbauer. Manchmal komme ich mir vor, eher wie so ein Missionar und Pastor, der durch die Welt reist und probiert, die Religion beizubringen. Und natürlich hast du Leute, die eine völlig andere Religion haben, die sagen, hau mir ab mit deinem Zeug, die du einfach auch nicht überzeugt kriegst. Das ist dann fast schon wie ein Religionskampf. Und da muss man es manchmal auch lassen. Da bringt es dann auch nichts. Da ist es dann vielleicht der falsche Ansprechpartner, und ich muss mich vielleicht meine Mission woanders, erfüllen.
aber es lohnt sich ja trotzdem, wenn du einen gewissen Anteil in die Richtung bringst und die das dann als Multiplikatoren ja auch wieder wahrscheinlich
Genau.
weitertragen, ne? Ja. Zusammengebracht, also nochmal vielen Dank für den Einblick, auch vielen Dank für das Verständnis, was du so ein bisschen erzählt hast, wie ihr das bei Mask lebt. Fand ich super spannend. Zusammengebracht hat uns der Professor Christoph Tripp, mit dem du promoviert hast, so hat er uns zumindest erzählt. Ihr wart Kollegen am Fraunhofer-Institut, und er hat den wissenschaftlichen Zweig genommen und lehrt ja heute in Nürnberg. Und du hast dich für die wirtschaftliche Seite entschieden. Kannst du zum Abschluss noch ein bisschen erklären, wieso hast du dich in die Richtung bewegt?
Ich glaube, ich habe neulich mal durchgezählt und von meinen Promotionskollegen sind mittlerweile, glaube ich, echt so 16 Leute an irgendwelchen Hochschulen und Unis gelandet. Und der kleinere Anteil, die beim Professor Peter Klaus in Nürnberg waren, sind in Tatsache in die Praxis gegangen. Jetzt hat die Frage, wer ist auf der richtigen Seite der Macht und wer hat es richtig gemacht? Ich weiß es nicht. Ich finde es schon cool, was die Kollegen alle machen. Warum ich mich, ich mache zurzeit noch, würde ich sagen, Hybrid. Also ich probiere regelmäßig Vorlesungen zu halten. Regelmäßig heißt mindestens einmal im Jahr, bin ich an irgendeiner Hochschule oder Uni und probiere so noch so weiter den Kontakt zumindest zur Lehre zu halten. Was so Forschung angeht, habe ich Tatsache irgendwann am Anfang die ersten Jahre auch noch gesagt, ich muss hier und da mal vielleicht noch ein Buch mitschreiben und mich interessieren. Das hat aber immer mehr abgenommen, auch zeitmäßig. Andererseits hast du natürlich auch intern wahnsinnig viel Studien, auch wenn es jetzt keine Publikationen sind, aber am Ende ist es ja auch für viel Daten, Crunchen, Studien. Was ist der richtige Weg? Ich glaube, ich finde beides geil. Vielleicht lande ich ja auch irgendwann nochmal auf der richtigen Seite der Medaille. Mal schauen. Ich habe mich erstmal so entschieden, weil ich das Gefühl hatte, ich meine, als Student weiß man das ja selber. Ich fand die Professoren eigentlich am interessantesten, die dir sehr viel Praxiseinblick geben können. Die dir wirklich erzählen können, wie es wirklich abläuft und nicht nur mit der Theorie prahlen. Und das ist eigentlich mit den meisten Kollegen, die ich auch jetzt von Professor Klaus kenne, auch irgendwie Christoph, die waren alle irgendwie in der Praxis und sind dann in die Theorie gegangen. Und das finde ich toll. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich noch nicht, dass mein Wissenskelch aus der Praxis noch nicht gefüllt genug ist, um diesen auszuschütten, sagen wir so.
Ja, sehr cool. Also letzten Endes sprichst du hier ja auch mit zwei Leuten, die eine duale Ausbildung gemacht haben. Das heißt also auch immer den Wunsch
Perfekt,
gehabt
ja.
haben, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Insofern kann ich das mega nachvollziehen. Und find's sehr spannend, das halt eben dann auch von dir zu hören. Wir stellen unseren Gästen, die bei uns im Podcast sind, immer eine letzte obligatorische Abschlussfrage. Die wollen wir natürlich auch gerne dir stellen. Du hast viel über deinen Lebenslauf, über deine Tätigkeit und vor allen Dingen jetzt auch um den Kulturwandel gesprochen, den du mit begleitest. Gibt es an der Stelle ein Buch, Film, Podcast, anderweitiges Medium, was dich dorthin gebracht hat oder beziehungsweise dich an der Stelle begleitet und inspiriert? Gibt es da irgendwas, was du mit unseren Hörern teilen möchtest?
Da gibt es natürlich einen bunten Strauß an Büchern und Filmen, die alle irgendwo ganz spannend sind und einen beruflich vielleicht ein bisschen inspiriert haben, wobei es für mich ehrlicherweise nicht die größte Inspiration ist. Also wenn ich vielleicht ein, zwei Sachen nennen kann, ist Tatsache Checklist Manifest kann ich empfehlen. Da geht es wirklich darum, wie hat ein Arzt in den 60ern, glaube ich, im Chicago Hospital, es geschafft durch eine Standardisierung der Checklist, also woran muss ich denken in der OP, die Sterberaten in der OP aufgrund von Fehlern der Ärzte radikal runterzumachen. Und es ist ja inzwischen auch ein gelebter Standard, egal ob ich in ein Flugzeug steige, sonst wo, bei komplexen Prozessen, selbst von Profis, die das jeden Tag machen, trotzdem nochmal eine gewisse Checkliste durchzugehen, um wirklich sicherzustellen, dass es wirklich idiotensicher ist. Supergeiles Buch, natürlich die ganzen Goldrack-Bücher, wo man probiert hat, so ein bisschen Bottleneck-Lean-Theorie mit Praxis zu verbinden. Natürlich alles, was ehrlicherweise auch so McDonald's-History angeht, da sind wir wieder beim Film, The Founder kann ich nur empfehlen. Mhm. In der Tat sind es aber nicht meine Inspirationen, also ich bin ehrlicherweise außerhalb der Arbeit ganz froh, andere Sachen zu lesen, zu machen, zu tun, da habe ich gar keinen so richtigen Bock. Also für mich kommt die größte Inspiration Tatsache, klingt jetzt auch wieder doof, aber Shopfloor Gemba. Ich liebe es auch einfach in andere Unternehmen zu gehen, mich auszutauschen, weil was wir da täglich in meinem Unternehmen machen, wo willst du denn wissen, dass es die Best Practice ist? Ja? Du lernst dazu und jeder macht sicherlich geile Sachen, aber noch cooler ist doch, wenn du mit anderen zusammenkommst und es mal mit denen erleben kannst. Und genauso auch probiere ich offen, bei uns natürlich Leute reinzukriegen, dass man sagt, lass es doch austauschen. Ja? Und selbst wenn wir vielleicht Wettbewerber sind, meine Güte, am Ende hat keiner von uns das Feuer entdeckt, ja? Sondern wir alle machen das Gleiche und wir alle sind Menschen, da kann man so einfach mal austauschen und gegenseitig inspirieren.
Naja, und letztlich birgt das ja dann halt eben irgendwo auch ein Stück weit immer die Chance, unter Umständen etwas zu finden, wo man zusammenarbeiten kann, ne? Wo man vielleicht etwas genau. Von dem anderen übernimmt und er halt eben dann auch was von euch übernimmt oder man halt eben vielleicht an der Stelle sogar zusammenarbeiten kann und dann also Synergien gemeinsam ziehen kann. Das ist ja ein Thema, was uns relativ häufig hier im Podcast über den Weg läuft.
Super.
Sehr cool. Vielen lieben Dank. Es war sehr kurzweilig. Ich habe gerade etwas erschrocken auf die Uhr geschaut und habe gedacht, na hoppala, das ging jetzt aber schnell. Das für ich glaube, dreiviertel Stunde, 50 Minuten haben wir jetzt vollgekriegt. Insofern vielen lieben Dank für die Zeit, die du mitgebracht hast. Die ganzen Beispiele, die ganzen Beschreibungen, das alles, wie tief wir dann halt eben letzten Endes darauf eingegangen sind. Ich fand es echt stark, hat echt viel Spaß gemacht und hat mir nicht ganz anderen Eindruck, aber einen sehr praktischen Eindruck von Operational Excellence gegeben. Jetzt kann ich mir darunter was vorstellen und vor allen Dingen angereichert um deine Erfahrung.
Cool. Danke euch vielmals, dass wir das noch so spät hingekriegt haben und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und ich gehe jetzt mein Neckes verdauen.
Ja, dann macht das.
Dann ist gut.
Super. Vielen lieben Dank, liebe Zuhörer, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen an Thilo habt, wir verlinken euch unten natürlich die Seite von Maersk und auch das LinkedIn-Profil von Thilo. Da könnt ihr im Zweifel Kontakt aufnehmen und könnt, wie er gerade besprochen hat, auch gerne mal bei ihm reinschauen beziehungsweise ihn bei euch reinschauen lassen. Das hatte er ja gerade besprochen, dass das ist, was ihn inspiriert. Und dann könnt ihr entsprechend Kontakt mit ihm aufnehmen. Und seine zwei, beziehungsweise die beiden Empfehlungen haben wir auch unten in die Shownotes rein. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.